Toni Gaber ist Allgemeinmediziner mit eigener Hausarztpraxis in Bottrop. Eine Praxis, die er von seinem Vater übernommen hat und die er eigenständig durchdigitalisiert hat. So hat er nicht nur mehr Effizienz im medizinischen Alltag gewonnen, sondern auch den Grundstein für sein Unternehmen DocPort gelegt. Die Anfänge in der eigenen Praxis waren für Sami wie eine Zeitreise 15 Jahre zurück, da die Digitalisierung, die man aus dem Alltag kannte, in der Praxis noch nicht angekommen war. Heute hat er seine und 8 weitere Modellpraxen von alt auf neu programmiert. Im Podcast erzählt Sami von den Anfängen und der Suche nach der richtigen digitalen Lösung, vom Aufbau der Systempraxen gemäß dem Best Practice Approach, was Digitalisierung wirklich bringt und wie sie aufgebaut sein muss, damit es beim Patienten ankommt. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Hallo Sami.
Hi Inga.
Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Sami Gaber, du bist Allgemeinmediziner. Und du hast eine eigene Praxis und ein Unternehmen gegründet. Sehr, sehr spannend. Dazu kommen wir aber gleich. Ich erzähle erstmal kurz, wie ich dich kennengelernt und warum ich dich eingeladen habe. Wir waren nämlich beide Referenten bei einem Format, wo es um Weiterbildung für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ging, rund um das Thema Digitalisierung. Und da bist du mir aufgefallen, weil du ja selbst niedergelassener Mediziner bist und dich wirklich mit Digitalisierung beschäftigst und deine Praxis durchdigitalisiert hast und auf dieser Basis auch ein Unternehmen gegründet hast. Das habe ich erst später erfahren, aber ich finde es wahnsinnig spannend, weil du eben aus der Anwenderperspektive kommst und eine große Vision vor dir hertreibst. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe mich super über die Einladung gefreut nach dem. Das war auch mein erster Vortrag für die Firma. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass gerade du auf mich aufmerksam geworden bist.
Ja, ich habe dich eingeladen, weil mich tatsächlich mehrere Leute angesprochen haben und gesagt haben, ja, wir fanden das mit Maike Henningsen so spannend, die ja auch niedergelassene Ärztin ist. Und wir würden gerne mal wissen, wie das so in der Praxis überhaupt aussieht. Weil in der Industrie, in der Start-up-Welt, da bewegt man sich in so einer Bubble und häufig ist diese Übersetzung dann in die Praxis auch immer ein bisschen schwierig, weil in der Realität sind dann die Anforderungen doch nochmal ganz andere und du kommst ja quasi von der anderen Seite. Also du kommst aus einer Medizinerfamilie, du hast quasi 3 Jahre lang mit deinem Vater Seite an Seite in seiner Praxis gearbeitet, hast die dann übernommen, wie du mir erzählt hast und gleich auch noch großartiges Personal mit übernommen und das die Praxismanagerin, wie heißt sie?
Nina Kufus.
Nina Kufus ist jetzt deine Mitgründerin in der neuen Firma.
Genau.
Ja, wie kam es dazu? Also du wusstest schon immer, dass du Mediziner werden wolltest.
Ja, also meine Vita ist entsprechend auch nicht so spannend wie die der meisten deiner Podcast-Gäste. Ich wusste ziemlich schnell, dass ich in die Praxis meines Vaters einsteigen möchte, um sie eines Tages zu übernehmen. Und das habe ich dann auch vor 15 Jahren gemacht. Das war Zeit genug, den niedergelassenen Sektor mit allem, was dazugehört, wirklich gut kennenzulernen und zusammen mit Nina, die du gerade angesprochen hast, dann die ersten organisatorischen Verbesserungen in der Praxis durchzuführen. Uns ist schon sehr früh aufgefallen, dass das, was wir so an technologischen Errungenschaften, an Digitalisierung, wenn man ans Bankenwesen denkt oder die Smartphones, was die alles verändert haben, dass nichts davon seinen Weg in die Praxis gefunden hat. Das, was uns so an Lösungen angeboten wurde, um digitaler zu werden, hat allenfalls dazu gereicht, papierlos zu werden, aber nicht echte digitale Prozesse ermöglicht. Und deshalb fühlte sich der Weg zur Arbeit die halbe Stunde jeden Morgen so ein bisschen wie eine Zeitreise 15 Jahre zurück in die Vergangenheit an. Das wollten wir nicht mehr.
Schön formuliert, ja.
Ja, aber es war wirklich so. Ne? Überall passiert was, nur bei uns irgendwie alles gleich geblieben. Und wir wollten diese Diskrepanz auflösen, unsere Praxis in die Gegenwart holen und für eine zukünftige digitale Versorgung vorbereiten und haben dann zusammen mit noch einem weiteren Freund, auch Mediziner mit Programmierfähigkeiten, dann eben DocPort gegründet.
Du hast damals ja angefangen, wirklich aus diesem Bedarf heraus, weil du gesehen hast, okay, das ist alles papierbasiert, das ist total auch ineffizient ja zum Teil. oder zu einem großen Teil und hast dann aber ja noch 3 Jahre lang mit deinem Vater zusammengearbeitet und das steht ja eigentlich auch für etwas Größeres, was gerade in Deutschland passiert. Das ist eigentlich so eine Art Generationswechsel in der niedergelassenen Medizin. Also wir wissen, dass jetzt in den nächsten Jahren und auch aktuell sehr viele Praxen zum Verkauf stehen werden. Nachfolgersuche ist ein Riesenthema. Wie war das?
Ich habe mich wirklich darauf gefreut, zusammen mit meinem Vater zu arbeiten. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich musste dann auch irgendwann einsehen, dass es keinen Sinn macht, jetzt die Veränderungen, auf die ich Lust habe, ja ihm aufzuzwingen und habe mich dann geduldet, die 3 Jahre, bis er dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und konnte mich dann erst richtig austoben.
Ja, also das heißt, da war auch dann klar, das ist so wie bei vielen, jetzt so die letzten 3 Jahre macht man dann auch nicht mehr diese riesig großen Veränderungen. Das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen das, was immer mitschwingt, wenn man jetzt so teilweise auch Statements sieht zur Telematikinfrastruktur, zum E-Rezept, zur E-Patientenakte und so weiter. Dann ist das ja auch immer so etwas, was da so mitschwingt.
Auf jeden Fall, kann ich auch absolut nachvollziehen. Mhm. Ist für mich, ich zähle mich ja zu einer etwas jüngeren Generation. Für mich ist das tatsächlich auch eine große Belastung für alle niedergelassenen Kollegen, in dem stressigen Alltag dann auch noch solche regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen. Das frustriert dann natürlich. Aber das waren ja nicht die einzigen Probleme, die wir gesehen haben, nur jetzt Zeit zu bleiben, was die Regulation angeht, sondern die Möglichkeiten, die wir hatten, technischer Art, waren einfach sehr begrenzt. Und es gab keine Lösungen, die eigentlich offensichtlich waren. Und das war dann der Antrieb da, mal selbst aktiv zu werden.
Und das heißt, ihr habt, das hast du mir erzählt, ihr habt am Anfang wirklich geguckt, okay, was sind so die Prozesse und habt dann angefangen, erstmal zu überlegen, das mit bestehenden Systemen zu lösen.
Ja, obwohl wir gemerkt haben, dass mit dem bestehenden System, das wir vorher hatten, das war ein PC-basiertes System, nicht wirklich so viel möglich war, wie wir uns gewünscht haben. Und haben dann radikal alles gewechselt. Also wir sind zu einem Mac-basierten System gewechselt mit Mac-basierter Software. Wir haben das Netzwerk komplett rausgerissen und uns für eine Cloud-Telefonanlage entschieden. Und damit konnten wir dann anfangen, uns die Wünsche zu erfüllen, die wir wirklich am dringendsten gesehen haben.
Das heißt, ihr habt richtig, ich stelle mir so vor, wie ihr da steht in so weißen Anzügen und die Kabel aus der Wand reißt. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist ja heute so, es gibt ja einige Anbieter, die sagen, sie machen so das PVS, also das Praxisinformationssystem der Zukunft, wo dann eben alles reinfließt und so. Du hast das aber eher als Stückwerk erlebt und als etwas, was die Komplexität dann noch erhöht oder wie?
Jein, also es gibt PVS-Systeme, die ziemlich geschlossen sind, wo man nicht auf die Datenbank zugreifen kann, obwohl man die Daten selbst reinpflegt von den Patienten. Aber dann den Zugriff darauf zu haben, ist ein Riesenakt, beziehungsweise erlauben einem die Firmen nicht. Wir haben uns dann für eins entschieden, wo wir die Daten unserer Patienten alle sehen können, um damit dann auch Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Das heißt, wir haben dann angefangen, kleine Programme zu erstellen, die uns bei ganz bestimmten Tasks helfen, zum Beispiel. Ja. In meiner Praxis sind es 100 Patienten, die im Quartal einen Hausbesuch brauchen. Und da den Überblick zu behalten, wer ist schon gesehen worden, wer wohnt wo, das ist eine Aufgabe, die schwierig ist, wenn man das analog machen möchte. Und das macht unser System jetzt automatisch. Das heißt, es stellt uns dann grafisch übersichtlich dar, wer fällig ist und wer wo wohnt, sodass man richtig Cluster bilden kann, die Routen planen kann und dann ganz effektiv die Hausbesuche erledigt.
Ja, wie ist das mit dem ganzen technischen Equipment, was so in der Praxis ist? Das habt ihr ja auch angebunden.
Richtig, also die Anbindung, es gibt ja Schnittstellen wie DICOM oder GDT, die uns erlauben sollen, eben diese Geräte auch ins System einzubinden, aber das geht meistens nicht über eine reine Verbindung zum System dann hinaus. Das ist nicht wirklich effektiv. Und deshalb haben wir, oder vielleicht fange ich anders an, wir haben Grundvoraussetzungen geschaffen, die diese Schnittstellen dann auch effektiv machen und echte digitale Prozesse ermöglichen. Mhm. Das bedeutet, wir haben einen einheitlichen Standard gemacht für die Netzwerktechnik, das Computersystem, das Praxisverwaltungssystem und durch diesen Standard und die Telefonanlage, die eine Cloud-Telefonanlage ist. Und durch diesen geschaffenen Standard war es dann möglich, diese Schnittstellen effektiv zu machen. Und mit diesen effektiven Schnittstellen dann drittens auch optimierte digitale Prozesse zu machen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich kann dir gleich so ein paar Beispiele dazu nennen. Wenn man diese 3 Voraussetzungen geschaffen hat, dann hat man einen Werkzeugkasten voller digitaler Tools, die sich problemlos in den Alltag dann für Verbesserungen nutzen lassen. Und wenn man sich bewusst macht, dass wir im niedergelassenen Bereich die höchste Zahl an Patientenkontakten haben, jetzt nicht nur zum Arzt, sondern auch zu den Fachangestellten, wenn man diese 300 Kontaktaufnahmen effizienter gestalten kann, vielleicht die eine oder andere unnötig macht, dann hat man 300 Mal Zeit gespart, die wir am Ende mehr für die Versorgung unserer Patienten haben.
Ich finde übrigens, das klingt überhaupt nicht theoretisch. Also ich meine, ich habe ja schon Unternehmen geführt. Ja. Da hat man auch immer eine IT-Infrastruktur. Ja, und wenn man digitale Produkte für irgendwelche Versicherer zum Beispiel baut, was ich mal gemacht habe, hat man große Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz und so weiter. Mhm. Und das ist so eine Hygiene, die man macht. Aber in einem Unternehmen hat man ja relativ gut ausgebildete und auch gut bezahlte Leute, die sich damit befassen. Und wie löst das so ein durchschnittlicher niedergelassener Arzt? Der hat irgendwie so einen IT-Dienstleister und hat dann mal Glück und mal Pech wahrscheinlich.
Ganz genau so. Und meistens Frustration, weil die Ideen dann als gute Ideen bezeichnet werden, aber leider nicht als verwirklichbar dann auch dargestellt werden. Ich hatte da aber wirklich Glück. Zum einen war meine Praxismanagerin richtig, richtig gut in dem, was sie getan hat. Die kennt alle regulatorischen Voraussetzungen. Ich habe dann aber auch noch einen Studenten kennengelernt, damals Medizinstudenten. Ich bin an die Universität Essen angeschlossen als Lehrpraxis und der hatte tatsächlich Programmierfähigkeiten und auch ein bisschen Health-Tech-Hintergrund. Mit ihm konnten wir dann eben diese Lösung finden, die uns der Markt nicht angeboten hat. Und man kann dem Markt da keinen Vorwurf machen, weil der Markt, der bedient wird, der niedergelassene Sektor ist wie ein Flickenteppich komplett durchmischt mit verschiedenen PVS-Systemen, Netzwerksystemen. Daher eben erstmal dieser Standard. Um nicht Pauschallösungen, sondern ganz, ganz passgenaue Lösungen zu finden.
Ja, mir hat das eine Freundin gerade erzählt, die eine Praxis übernommen hat und die total entnervt war, weil sie jetzt am Anfang irgendwie stundenlange Präsentationen sich angucken musste, um ein PVS durch auszuwählen, sich da einarbeiten musste und das einfach dann wahnsinnig viel Zeit verschlingt. Und das ist ja eben nur ein Beispiel von vielen Anforderungen, die jetzt im Rahmen der Digitalisierung auch auf Praxen halt zukommen. Und was ich halt bei euch so spannend finde, also du bist Mediziner, du bist in die Praxis reingekommen, du hast gesehen, okay, ich mache Online-Banking, ich buche meine Reisen online, mache alles online und hier ist irgendwie Zettelwirtschaft hoch 10. Hast du halt angefangen, Leute zu finden, mit denen du das gemeinsam jetzt angegangen bist. Jetzt hast du ein Unternehmen gegründet oder ihr habt gemeinsam eins gegründet und ihr habt ja auch schon 8 Modellpraxen, von denen 7, hast du mir erzählt, allgemeinmedizinische Praxen waren und eine Fachrichtung Dermatologie, die habt ihr ja auch schon ausgestattet. Ne? Das heißt, ihr habt schon richtig viel getestet am Enduser sozusagen.
Ja, unser Ziel war es immer, irgendwann Systempraxen aufzubauen, Praxen, die alle nach einem bestimmten Schema oder System laufen. Und das, was wir in meiner Praxis verwirklicht haben und wir als fertiges Produkt empfunden haben, mussten wir natürlich erstmal quasi wie ein Proof of Concept auch gucken, können wir das woanders genauso nochmal aufbauen. Mhm. Und der erste Kollege war tatsächlich ein Dermatologe, bei dem wir das gemacht haben. Da sind wir drei, jetzt nicht in weißen Kitteln, aber wir sind tatsächlich von morgens bis abends durch die Praxis gelaufen, eine Woche lang haben Kabel gezogen, jeden Arbeitsplatz einzeln gestaltet, um zu erkennen, dass das auf diese Art und Weise nicht effektiv ist. Es funktioniert, aber es ist anstrengend. Und dann haben wir das weiter ausgefeilt, sodass wir eine Praxis jetzt innerhalb von 2 Tagen komplett aufsetzen können, komplett von alt auf neu, auf digital. Und dann beginnen auch nur noch die Schulungen, wie man mit dem neuen System arbeitet, welche Tools es gibt, um dann quasi auch selbstständig arbeiten zu können.
Und das heißt Systempraxis, was verstehst du unter diesem Begriff Systempraxis?
Systempraxen, das beinhaltet der Name schon. Das sind Praxen, die nach einem bestimmten System oder Schema laufen. Und das ist im Gegensatz zu der bisherigen Praxis, wo ein Arzt oder eine Ärztin bei Übernahme und Gründung auf Einzelpraxisbasis quasi selbstverantwortlich war für Technik und Organisation und Mitarbeiter und sich dann, jeder quasi für sich das Rad nochmal neu erfunden hat. Die haben dann gemerkt, dass sie sehr schnell mit mindestens 10 verschiedenen Unternehmen zusammenarbeiten müssen, um das zum Laufen zu bringen und deren Technikern. Bei Systempraxen wird so ein Konzept mit den Erfahrungen aus vielen Praxen bezüglich der Technik und Organisation gemäß Best Practice dann auf eine Reihe von Praxen angewendet. Das heißt, man hat nur noch einen einzigen Ansprechpartner statt vielleicht 12 und die Ärztinnen und Ärzte im System können sich komplett auf die Medizin konzentrieren.
Ja, okay. Also interessant, ja genau. Einen einzigen statt 12. Das heißt, Das finde ich auch so Wahnsinn irgendwie an dieser ärztlichen Tätigkeit im niedergelassenen Bereich, dass man dann Mediziner ist und dann noch Projektmanager und ach, was weiß ich noch alles.
Ja, genau. Das passiert jetzt aber auch schon. Ne? Also wir sehen, dass Unternehmen und Ärzte diese Konzepte erstellen und dann auf eine Reihe von Praxen anwenden wollen. DocPort soll für die als Partner dann in Erscheinung treten, beziehungsweise eröffnen wir unsere eigenen Systempraxen, die erste Ende des Jahres.
Was ist deine Idee jetzt so aus der Patientensicht? Weil ich hatte einen Podcast mit Avi Medical gemacht jetzt vor kurzem. Und die gehen ja so in der Kommunikation nach außen total krass auf Patienten nutzen. Also die digitalisieren im Prinzip auch Hausarztpraxen, kaufen aber welche und rollen die dann unter ihrer Brand aus. Also ich verstehe die Vorteile total für die Mediziner, weil für die bedeutet es ja, sich einfach zu fokussieren auf das, wofür sie eigentlich ausgebildet sind.
Ja, ist ja auch ein Vorteil für die Patienten, wenn die Ärzte sich auf die Medizin konzentrieren können.
Aber ich hatte das halt in einem Interview gelesen, was du irgendwo gegeben hattest. Und da hast du gesagt, ihr hattet irgendwie zufriedenere Patienten, aber die haben jetzt gar nicht so richtig gecheckt, dass es Digitalisierung ist, was das irgendwie macht. Aber die haben gemerkt, okay, sie warten ein bisschen kürzer und Terminbuchung geht einfacher und irgendwie Informationen sind mehr da. Wie siehst du das jetzt so aus der Sicht?
Also am Ende geht es um die Versorgung der Patienten und wir glauben, dass die Versorgung unserer Patienten nur dann gut funktioniert, wenn wir den Patienten auch anbieten oder den Patienten einen Arztbesuch unkompliziert gestalten und die Patienten in der Lage sind, die Daten, die für sie relevant sind, ihre Gesundheitsdaten auch vollumfänglich dem Arzt zur Verfügung zu stellen. Mhm. Nur so kann er dann auch eine fundierte Entscheidung treffen bei der Versorgung. Das Erste, was wir gemacht haben, war erstmal den technischen Overhead komplett wegzunehmen und funktionieren zu lassen, dass man sich darum schon mal nicht mehr kümmern muss. Das, was jetzt kommt, ist in diesem System Möglichkeiten zu schaffen, der neuen Rolle eines Arztes auch gerecht werden zu können, wo man die Daten dann vollumfänglich zur Verfügung hat, sammelt und dann evaluiert. Mhm. Und zur Verfügung stehen jetzt nicht nur die ganzen Apps und Tools, die Patienten auch zu Hause benutzen, sondern Möglichkeiten zur asynchronen Kommunikation über einen Chat zum Beispiel. Und das alles ist entstanden aus dem ursprünglichen Wunsch, nur die Wartezeiten zu verkürzen, als wir noch nicht an das Startup gedacht haben und die Erreichbarkeit der Praxis zu verbessern. Das merken die Patienten. Mhm. Sie sehen aber jetzt auch immer mehr, was an Digitalisierung in der Praxis passiert und sich unterscheiden von den meisten Kollegen da draußen. Mhm. Ich kann vielleicht das anhand von einem Beispiel, wie wir mit den Corona-Impfungen umgegangen sind, vielleicht einmal erläutern. Das war so ein effektiver digitaler Prozess, den wir implementiert haben, wo wir von der Information des Patienten am Anfang bis zum Ausstellen des Impfzertifikats am Ende den ganzen Prozess digital gemacht haben. Ja. Und wir haben, was wir schon in Nutzung hatten, war unser Wartenummernsystem, ein Aufrufsystem. Wir hatten schon Newsletter im Angebot, wo man sich zu verschiedenen Themen informieren lassen konnte. Wir brauchten jetzt eigentlich nur noch ein Aufklärungsvideo, damit wir das auch nicht 100-mal machen müssen und haben das dann produziert, auf die Homepage geladen. Und während wir auf die ersten Impfungen gewartet haben, konnten die Patienten sich schon eintragen über den Newsletter. Als es dann losging, haben die sich dann direkt schon selbst online einen Termin geben können. Das haben wir über den Newsletter kommuniziert, auch für welchen Impfstoff nach Priorisierung man sich eintragen lassen kann. Die Termine wurden also dann auch in der Regel eingehalten. Wenn nicht, wenn einer abgesagt hat online, wurde der direkt wieder frei im Online-Kalender und konnte neu vergeben werden innerhalb von wenigen Minuten. Beim Eintreffen in der Praxis war dann schon alles bereit, Papiere und so weiter und Wartenummer. Patienten haben dann oft vor der Praxis gewartet, auf dem Monitor gesehen, was alles passiert, wie der Ablauf gleich sein wird und wurden dann aufgerufen und nach 15 Minuten direkt am Ausgang an der Abmeldung mit ihrem Impfzertifikat oder dem nächsten Termin und einer Erklärung, wie es jetzt weitergeht, wieder verabschiedet. Ja. Das war äußerst effektiv und hat uns ja gut durch die erste Phase vor allem gebracht.
Ja, und dann lohnt sich, weil das ist, das habe ich zumindest gelernt aus meiner Zeit, wo ich mal Gnosco gemacht habe, dass man wirklich neben Ärzten oder neben MFAs eigentlich mit der Stoppuhr stehen muss, um halt zu gucken, weil das Vergütungssystem ist ja so ein kleines Stückwerk, und du kriegst ja eigentlich nur so Eurobeträge für viele Sachen und letztendlich muss es ja so sein, sonst rechnen sich ja ganz schnell Sachen nicht mehr.
Ja.
Das ist ja so, oder?
Es geht. Also wir haben ja eine Pauschale, vor allem im hausarztzentrierten Versorgungssystem, wo das schon egal ist, wie lange jemand da ist. Man kriegt nicht mehr Geld als das, was man kriegt. Darum ist das jetzt nicht unser Fokus. Unser Fokus ist bei der Abrechnung tatsächlich, dass die Dinge auch abgerechnet werden, die gemacht wurden. Und da programmieren wir das System, dass es das automatisch quasi erkennt, welche Leistung erbracht wurde und dann die Ziffern dafür vorschlägt.
Okay. Das heißt, bei dem, also wenn euer System läuft, ist auch das, was du erfährst, ist einfach mehr Zeit für andere Sachen. Also entweder mehr Zeit für die Patienten, die da sind, oder du kannst halt mehr Patienten in der gleichen Zeit.
Genau, vor allem kann man sogar Patienten dann auch besser versorgen, wenn man alle Daten hat, die man braucht.
Stimmt. Und das ist ja auch noch ein Thema. Was so absurd ist, wenn man als Patient mal irgendwo hinkommt, dass man eigentlich immer überall die gleiche Geschichte wieder erzählt. Und das ist ja, wenn man jetzt jung ist, ist nicht so dramatisch, aber wenn man jetzt irgendwie Mitte 80 ist und schon, weiß ich nicht, 30 Jahre chronische Krankheiten hinter sich hat und multimorbid ist, ist das ja total schwierig. Wie siehst du da so die Akzeptanz? Weil im Moment ist so in der medialen Wahrnehmung ist ja total viel Sturm laufen gegen irgendwie Bürokratie, jetzt Digitalisierung kommt noch drauf und so weiter. Und diese Vision des Nutzens, die kommt aus meiner Sicht teilweise so ein bisschen zu kurz, weil wenn das mal alles läuft, dann können wir ja bessere Versorgung erwarten. Hast du da schon so Beispiele irgendwie von?
Ja, auf jeden Fall. Also die Vision des Nutzens, wenn du jetzt auf das, was gerade vor der Haustür oder gerade angekommen ist mit der EPA und dem Notfalldatensatz, das sind alles gute Ideen, die ja überfällig waren. Eigentlich sind sie komplett logisch. Problem ist aber das gleiche wie bei den ganzen Startups oder IT-Firmen, die den Markt bedienen, der so flickenteppichartig ist. Das zu implementieren und dann mit nicht zu vielen Klicks zu versehen, um eben an die Daten zu kommen, die man möchte, das ist schwierig. Und es wird bei vielen dazu führen, dass sie dann am Ende das System eben nicht nutzen, weil es zu arbeitsaufwendig ist. Die Idee dahinter ist aber großartig und deshalb tut es mir so leid, dass das so schwierig ist, das zu machen und so viel Gegenwehr kommt. Aber so etwas muss kommen und es wird auch kommen.
Ja, und dass die Lösung ist, dass man die Sachen so denkt, dass sie wirklich auch in diesen Alltag passen, weil das, was ganz ihr genau ja macht, ist, ihr geht ja echt auf so eine total krass granulare Ebene, wo du irgendwie weißt, du klickst hier und dann kommt ein PDF und dann musst du dies und irgendwie, also wie kann man das so beschreiben, so diese total Nervsachen, die man halt so hat, ja, wenn du irgendwie irgendwas machst am Computer und dann funktioniert es mit dem Copy-Paste nicht und du probierst es fünfmal und es ist eigentlich so ein Workflow, der gefühlt eine halbe Sekunde dauern sollte und du sitzt dann aber 2 Minuten und diese 2 Minuten kommen dir vor wie 3 Stunden.
Richtig, ganz genau. Vor allem, wenn man im Stress ist. Und das war auch die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Lösungen von anderen Firmen, die sich nicht sehr gut integrieren ließen. Von der Idee her alle gut. Mhm. Ja, also Terminkalendersystem online anbieten können und so weiter. Oder Formulare auf einem Tablet auszufüllen. Das macht alles Sinn. Aber sobald ich jetzt meinen Patienten ein Formular, ein Tablet in die Hand drücke und bitte, den Anamnesebogen, den Erstaufnahmebogen auszufüllen und er macht Angaben, die für mich relevant sind, zum Beispiel, dass er Schlafstörungen hat, dann heißt es für mich aktuell, dass dieses Dokument, das ja dann nicht anders als PDF dann in die Kartei fließt, also ein digitales Stück Papier ist, dass ich das öffne, sehe, da stimmt was nicht oder das müsste ich differenzieren, dann raus aus dem Dokument gehe, rein in die Dokumentation gehe und dann anfange, das zu differenzieren. Und das, was wir dann machen, ist, ein Formular so strukturiert zu integrieren in die Kartei des Patienten, dass an der richtigen Stelle die Information ist. In der Anamnese zum Beispiel steht dann Schlafstörung und ich kann dann in der Anamnese direkt weiter tippen und differenzieren ein- oder durch Schlafstörung. Ja. Das ist dann ein Beispiel für so eine effektive Schnittstelle.
Das heißt, das sind jetzt, wenn du sagst, ihr habt 100 Patienten, die ihr im Quartal besucht, Hausbesuch, das bei jedem dieser 100 Patienten findet das meinetwegen statt, dann habt ihr pro Patient 3 Minuten, dann sind das 300 Minuten. Also ja, ich meine, das läppert sich dann wahrscheinlich.
Das läppert sich, gerade der Erstaufnahmebogen wird in der Praxis ausgefüllt, aber für die Patienten zum Beispiel beim Hausbesuch ist eine andere effektive Schnittstelle, wie wir mit den Scans umgehen. Wir scannen ja die ganze Zeit Arztbriefe aus Krankenhäusern oder von Kollegen ein, machen auch daraus digitale Papiere, aber mit Texterkennung, sodass man auch das ein oder andere Copy und Paste rausholen kann und in die Akte packt. Aber wenn ich diese Daten nur in der Praxis habe, bringt mir das beim Hausbesuch nicht viel. Und deshalb haben wir mit unserem Netzwerk quasi eine Verbindung rein und raus aus der Praxis, die mir erlaubt, jederzeit auch auf die Briefe vom Arztkollegen oder aus dem Krankenhaus zugreifen zu können.
Ja, ja, das ist halt interessant, weil ich bewege mich ja häufig so, mich interessieren einfach so diese großen Themen, die wir jetzt lösen können. Und dann ist es halt völlig desillusionierend, wenn man dann sieht, okay, man schlägt sich irgendwie mit eingescannten PDFs, die irgendwie nicht verfügbar sind in dem Moment. Ja. Und weiß ich nicht, du stehst dann da und kriegst wahrscheinlich schon irgendwie einen roten Kopf, weil es irgendwie mega nervt, ja. Weil man einfach weiß, man ist jetzt unter Druck, muss irgendwie zum nächsten Termin. Das ist einfach interessant, was das für ein riesiges Gap ist zwischen den Möglichkeiten, die wir eigentlich hätten, und dem, was dann schon da ist. Und umso besser ist es ja, dass es halt Leute wie euch gibt, die das dann in die Hand nehmen.
Ja.
Ich würde noch mal ein Thema gerne auch ansprechen, weil wir jetzt gerade über Patientinnen und Patienten gesprochen hatten. Und das ist dieses ganze Thema DIGA, weil digitale oder Apps auf Rezept, digitale Gesundheitsanwendungen, egal wie die jetzt eingesetzt werden, aber es findet ja so ein Paradigmenwechsel statt, weil diese kleinen digitalen Helfer, die machen eigentlich ja aus Patientenverhalten Medizin. Das heißt, die sind wie so Coaches in den meisten Fällen, ob es nun für Psych ist oder was auch immer. Und die gehen ja in so einen Bereich rein, wo die klassische Medizin eigentlich noch so vor ein paar Jahren gesagt hat, ja, okay, es steht in den Leitlinien. Ich muss dem Herzinfarktpatienten sagen, essen Sie weniger fettiges Fleisch meinetwegen, aber die Leute wollen ihr Verhalten ja gar nicht verändern. Das habe ich total oft gehört von Medizinern. Jetzt ist es ja aber so, dass Digitalisierung uns beweist, mit Services, zum Beispiel in den USA sieht man das bei Diabetes oder kardiovaskulären Erkrankungen wie Livongo, die wirklich in der Breite ja Patienten coachen und von Insulin runterbringen und wo es richtig messbar ist, was so Digitalisierung für einen Effekt hat. Wie siehst du diesen ganzen Bereich und wie siehst du da auch jetzt so eure Rolle als niedergelassene Arztpraxis in diesem Bereich?
Also einfach zu sagen, dass unsere Patienten nicht bereit sind, ihr Leben zu verändern, würde ich definitiv nicht unterstreichen. Mhm. Es ist schon so, dass viele Patienten immer mündiger, informierter und kritischer werden und dass die Rolle des Arztes sich dadurch so verändert, dass wir zusammenarbeiten und die Daten dann auch zusammen auswerten und vielleicht schon verhindern, dass es überhaupt zu einer Erkrankung kommt im Vorfeld. Mhm. Das sehen wir immer mehr in der Praxis. Deshalb habe ich mich auch für die DIGAs interessiert, angeguckt, welche zurzeit schon bezahlt werden, und habe meine ersten Erfahrungen gerade mit den Psych-DIGAs schon gesammelt, wo es schwierig ist, Termine im ambulanten Bereich zu kriegen. Und auch gute Erfahrungen damit gesammelt. Also ich denke schon, dass die Reise in der Niederlassung in diese Richtung auch gehen wird und sich ein Stück weit verändern wird, weil wir viel mehr mit Datensammlung betraut werden, die wir dann auch entsprechend nutzen.
Ja, und super spannend, weil es natürlich auch die ganze Beziehung verändert zwischen Ärzten und Patienten. Und das ist ja etwas, was ihr auch unterstützt. Okay, vielen, vielen Dank, lieber Sami. Und ich wünsche dir noch einen schönen Samstag.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.